On Air, zwischen Himmel und Alltag, der Predigt-Podcast der Kreuzkirche Remels.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin ja ganz froh, dass das Internet noch gnädig mit mir ist. Ich bin tatsächlich viel online unterwegs. Und ich weiß nicht, wir Christen kommen online manchmal gar nicht so gut weg. Eine falsche Aussage und man wird auseinandergepflückt. Von daher bin ich ganz dankbar, dass bis jetzt das doch sehr positiv ist. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich habe schon erlebt, ihr seid ganz nett hier. Mein Mann war schon vor mir hier bei einer Jugendveranstaltung und ich bin ihm gefolgt, weil er sagt, da kannst du hingehen. Die nehmen dich nicht, die schreiben auch nichts Schlechtes über dich im Internet. Und ich freue mich heute Morgen gemeinsam mit euch ein paar Minuten über das Thema Gottes treu zu sprechen. Und wir haben gestern Abend schon darüber gesprochen. Und ich weiß nicht, ob ein paar Frauen von gestern Abend da sind. Ja, okay, du warst da, Annalena, das weiß ich. Und genau, wir wollen heute ein bisschen weiter reingehen. Und ich habe euch meinen Lieblingsvers mitgebracht. Steht in 1. Korinther 10, 13. Bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Gott ist treu. Treue ist etwas Kostbares. Vor allem in einer Welt, wo wir Versprechen schnell machen und ebenso schnell auch wieder brechen. Obwohl wir Menschen uns eigentlich nach Verlässlichkeit sehen. Seit ich Kinder habe, weiß ich, wie schlimm es ist, ein Versprechen zu brechen. Die tragen mir das bestimmt 5 Wochen hinterher. Aber Mama, du hast es versprochen, heute gibt's Pfannkuchen. Und gab es nicht, weil irgendwie hatten wir keine Zeit, ja? Wir erleben das, dass Menschen die Treue brechen, die Zusagen nicht halten. In unseren Beziehungen, auf der Arbeit, in der Kirche. Und es tut weh. Es tut weh, wenn die Treue gebrochen wird. Aber hier in diesem Vers lesen wir, dass Gott nicht so ist. Dass Gott treu ist. Und Gott ist nicht nur manchmal treu, er ist nicht situationsbedingt treu. Und wir lesen auch nicht, dass er nur dann treu ist, wenn wir treu sind, sondern er ist treu. Das ist eine Eigenschaft von ihm. Und ich möchte mit euch durch diesen Vers einmal durchgehen und ich habe euch 3 kurze Punkte mitgebracht. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Deutschen lieben 3 Punkte. Weil dann wissen wir, oh, wir sind bei Punkt 2, bald haben wir es geschafft. Bei Punkt 3, es müsste langsam das Ende kommen. Also ich habe euch heute 3 Punkte mitgebracht zu diesem Vers. Und mein erster Gedanke, der mir kam zu diesem Vers ist, erstens, Gott kennt deine und meine Situation. Paulus schreibt diesen Vers an eine Gemeinde, die unter Druck steht. Anfechtung, Versuchung, Unsicherheiten gehören zu ihrem Alltag. Und er sagt zuerst zu ihnen, bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen. Ich weiß nicht, in was für einer Versuchung, in was für einer Herausforderung, in was für Schwierigkeiten du stehst und wie sehr sie dich wahrlich an deine Grenzen bringt. Und wir als Gemeinde haben auch an der Gebetswoche teilgenommen und wir haben einen Abend, wo wir für die verfolgten Christen gebetet haben von Open Doors. Und ich habe das gehört und ich sehe das immer wieder und ich denke mir, das sind Grenzen, die mich einfach überfordern würden. Das würde mich wirklich überfordern, das würde mich zerreißen. Und ich habe damals diesen Vers gelesen in einer Zeit, wo es mir sehr schlecht ging. Und ich habe diesen Vers gehasst. Denn ich stecke in einer Situation in meinem Leben, wo ich dachte, doch, die Situation überfordert mich. Doch, die Situation macht mich kaputt, die Situation zerreißt mich. Ich bin damals früh Mama geworden. Das hat mich auch überfordert, gar keine Frage. Mit 20 bin ich Mama geworden. Ich wollte eigentlich Medizin studieren. Ich hatte große Pläne. Ich wollte was reißen in dieser Welt und wir wussten als Paar, wir werden keine Kinder bekommen. Ich habe meinen Mann schwer krank auf die Welt gekommen. Mit 19 erkrankte er an Leukämie. Durch die Chemotransplantation war eigentlich klar, hey, wir werden nie Familie gründen. Und mit dieser Perspektive sind wir auch in die Ehe gegangen. Und wir hatten unsere Träume und Visionen. Wir haben geheiratet und ein halbes Jahr später war ich schwanger. Was für ein Wunder. Und ich dachte so, Kacke. Jetzt bin ich 20, ich bin gerade frisch zu Hause ausgezogen, habe gerade geheiratet und jetzt soll ich Mama werden. Aber ich bin nicht nur Mama geworden, was eigentlich was Wunderschönes ist, sondern ich bin Mama geworden von einem schwerkranken Kind. Mein Mann hat mein Sohn hat dieselbe Krankheit wie mein Mann. Und ab diesem Tag war ich gebunden an diesem Kind und mein ganzes Leben drehte sich um dieses Kind. Immer wieder Krankenhaus für Wochen lang. Es ist eine Immunschwäche, kann man sich vorstellen. Jeder Schnitt, jedes Fieber, jede Erkältung ist lebensbedrohlich. Immer wieder Krankenhaus, jeden Abend Spritzen. Und das hat mich wahrlich an meine Grenzen gebracht. Und ich hatte Situationen, in denen mein Kind nicht mehr mit mir sprechen konnte. Es immer wieder da lag und die Ärzte sagten, wir hoffen, dass er es noch einmal schafft. Und ich selbst dachte, mich überfordert diese Situation. Ich gehe an dieser Situation kaputt. Mein Mama-Herz war einfach so schwer. Und dann steht hier, ja Ronja, selbst wenn du das erlebst, wird es dich nicht überfordern. Und ich staune darüber und ich habe im Krankenhaus viele Menschen kennengelernt. Ich staune darüber, was Menschen fähig sind zu tragen, auch ohne Gott. Was Menschen aushalten können. Und ich stand an diesem Bett und ich erzählte das gestern den Frauen ausführlicher und ich dachte, ich bin so alleine. Ich hatte dann mittlerweile 2 Kinder. Ich hatte Manu abgestellt. Eine Woche später war ich wieder schwanger. Gesagt, dieser Mann ist so fruchtbar. Die Ärzte haben mich gefragt, ob ich wirklich mit diesem Mann geschlafen habe. Ich bin mir sehr sicher. Und ich hatte 2 kleine Kinder, unter 2, ein Schreibaby. Mein Großer redete eine Woche nicht mehr mit mir und ich fühlte mich so alleine und ich dachte, an diesem Ort bin ich nicht gesehen und ich bin die Einzige, der es so schlecht geht. Das dachte ich ganz lange. Aber in diesem Ort Krankenhaus habe ich erlebt. Ich bin nicht die Einzige. Und ich war in diesem Zimmer und einer war da. Einer war präsent. Einer berührte mich immer wieder neu. Und ich bin christlich groß geworden. Ich kannte Gott und Kirche schon immer. Aber ich habe gemerkt, ich kannte ihn nie persönlich. Ich hatte das perfekte Leben. Bei mir lief das Leben einfach. Früh mein Partner kennengelernt, ich war gut in meinem Sport, ich war gut in der Schule. Ich hatte Freunde. Und auf einmal wurde mir all das genommen und ich lernte in diesem Zimmer, in diesem Bett, wo ich immer 5 Jahre lang immer wieder an diesem Ort stand, lernte ich Gott das erste Mal in meinem Leben kennen. Gott war da, ganz real. Er war der, der nicht gegangen ist. Gerade in meiner Situation können vor allem vielleicht chronisch kranke Menschen nachvollziehen, wenn du dir den Arm brichst, hatte ich den Frauen gestern auch erzählt, dann kochen alle für dich. 2 Wochen lang. Jeder kauft für dich ein, alle putzen für dich, alle nehmen deine Kinder. Ja, alle kümmern sich um dich, aber bist du chronisch krank, dann wirst du irgendwann anstrengend für die Menschen. Und du erlebst, dass Menschen gehen. Ich war in einer Situation, wo Menschen gegangen sind, weil sie überfordert waren damit, mich so zu sehen, mein Kind so zu sehen. Aber Gott ist geblieben. Gott ist da geblieben, wo Menschen gegangen sind. Gott ist da geblieben, wo Zweifel kamen. Denn Gott kennt mich und meine Situation. Und Gott ist nicht überfordert mit meiner Situation. Und er ist vor allem nicht überfordert mit mir. Mit meinen Zweifeln, mit meinen Fehlern, mit meinen Sünden, mit meiner Untreue. Er steht zu mir, kennt meine Situation und bleibt. Also mein erster Punkt, Gott kennt deine Situation und er ist treu an deiner Seite. Mein zweiter Punkt ist, Gottes Treue zeigt sich in deiner Begrenzung. Ich war bis zu diesem Zeitpunkt, bevor ich meine Kinder bekommen hatte, eine Frau, ich habe viele Events gemacht, viel in der Gemeinde gearbeitet. Ich habe gerattert, ja, ich liebe To-Do-Listen, ich liebe Dinge zu gestalten, abzuarbeiten, Dinge zu bewegen. Und auf einmal erlebte ich, wie begrenzt ich doch bin, dass ich diesem Tod nichts aussetzen kann, dass ich gar nichts dazu beitragen kann, dass mein Kind wieder anfängt aufzustehen. Und Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Also ein bisschen ähnlich wie der Satz davor, es ist eine Prüfung, eine Herausforderung. Gottes Treue bedeutet nicht, dass er uns ein Leben ohne Schwierigkeiten verspricht. Wenn du in der Bibel liest, liest du und merkst du, dass gerade die Menschen, die Gott folgten, die all in von seinem Gott gegangen sind, herausgefordert waren. Dem wurde teilweise alles genommen. Die haben gekämpft, die haben gelitten. Wenn du ein Ja für Jesus hast und einen Gott hast, bedeutet das nicht, dass du keine Herausforderungen haben wirst in deinem Leben. Warum? Weil wir in einer gefallenen Welt sind. Weil wir in einer Welt sind, wo Neid herrscht, Eifersucht, Krieg, Krankheit. Wir sind in einer gefallenen Welt und auch uns werden diese Herausforderungen treffen. Und es ist jemand hier auf dieser Welt, ich weiß nicht, wie sehr das in Kirchen immer wieder thematisiert wird, der Teufel ist real. Es gibt jemand, der daran interessiert ist, dass es dir schlecht geht. Der ist daran interessiert, dass du einsam bist, dass du Lügen in deinem Leben erlebst. Aber Gott verspricht genau in dem treu zu sein, genau hier mitten unter uns, dass wenn es schwer wird, und wir den Fokus auf ihn haben, dass nichts in unser Leben kommen wird, was uns endgültig zerstören wird. Das ist nicht eine krasse Zusage? Und Gottes Treue wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Die Menschen können uns alles nehmen. Wenn ich mir die verfolgten Christen anschaue, denen wird alles genommen. Denen werden die Finger abgehackt, was auch immer. Aber den Glauben, diese Hoffnung, diesen Frieden kann dir niemand nehmen. Die Menschen hier in meinem Umfeld, sie können mir alles nehmen. Aber das Recht, Kind Gottes zu sein, können sie mir nicht absprechen und können sie mir auch nicht nehmen. Glaubst du das? Und ich habe immer wieder in diesen 5 Jahren gedacht, ich werde hier nicht heil durchkommen. Es geht gar nicht anders, als hier depressiv rauszugehen. Und ich glaube, das wäre auch mit mir passiert, hätte ich den Fokus auf Gott nicht gesetzt. Ich habe im Krankenhaus erlebt, wie Menschen bitter wurden. Ich habe das erlebt, dass Ehen kaputt gegangen sind an dieser Situation. Ich habe erlebt, wie Menschen finanzielle Nöte abgestürzt sind. Einfach, weil es so eine schwere Situation war. Aber ich hatte jeden Tag vor Augen, dass ich es ohne Gott nicht packen werde. Und ich habe angefangen, auf ihn zu schauen und alles von ihm zu verlangen, um gesund da durchzugehen. Glaubst du, dass er dir die Kraft geben wird, deine aktuelle Situation zu überstehen? Glaubst du das? Und nicht nur irgendwie durch dieses Leben zu kommen. Ich finde es immer interessant, gerade bei Thema Kindererziehung. Dann kommt die Phase, dann kommt die Phase, dann kommt die Phase und wir sind alle so irgendwie durch da. Wo ich sage, ich will da reingehen und ich will das genießen. Ich will nicht irgendwie durch dieses Leben kommen und irgendwie überleben, sondern ich will dieses Leben mit Gott leben, in seiner Kraft und darüber staunen, was möglich ist. Auch wenn meine Umstände dagegen sprechen. Und ich habe das den Frauen gestern erzählt. Ich habe angefangen, auf Gott zu schauen. Ich habe gesagt, okay, Jesus, ich gebe dir neu mein Leben. Zeige du mir aber real, was es heißt, aus deiner Kraft zu leben, mit dir dadurch zu gehen. Und ich weiß noch, wir haben transplantieren lassen vor 5 Jahren. Und ich dachte, wir haben es geschafft. Und dann ein paar Wochen später kam die Abstoßungsreaktion vom Spender. Und also ein Kind leiden zu sehen, ich habe immer gesagt, gib es doch mir, lass mich doch leiden, lass mein Kind in Ruhe. Und der war da wieder schwer am Atmen und ich rief Fritze an. Fritze, so heißt übrigens mein Ehemann, der ist eigentlich Friedmund. Habe ich auch erst später erfahren, dass er so heißt. Nutze ich auch nur in ernsten Fällen den Namen. Und ich rief ihn an und ich sagte, Fritze, wenn Gott heute mir mein Kind nimmt, unser Kind nimmt, dann ist das für mich okay. Und das sage ich nicht, weil ich euch zeigen will, wie toll ich bin, sondern ich war an diesem Zeitpunkt mir so sicher, dass Gott alles in der Hand hat, dass er keine Fehler macht und ich habe ihm vertraut. Und ich wisse, selbst wenn du mir heute nimmst, ich vertraue dir, dass du mich hier durchträgst und dass du mir die Kraft gibst dafür. Was für eine übernatürliche Kraft will unser Gott uns geben? Er lebt in uns. Und wir dürfen das in Anspruch nehmen. Wir dürfen nicht nur irgendwie durch dieses Leben kommen, sondern wir dürfen selbst in den krassesten Umständen Freude erleben, Frieden erleben und die Hoffnung weitergeben. Und manchmal fühlen sich Situationen überwältigend an und Gott sagt, ich kenne deine Kraft, auch dann, wenn du sie selbst nicht mehr siehst. Bedeutet, wenn er Situationen zulässt in deinem Leben, wird er dir auch die Kraft geben, das durchzustehen. Und wir können sogar lesen in der Bibel, dass aus unserem Schmerz, aus unserer Asche, Schönheit entstehen darf. Glaubst du das? Ich dachte, ich habe mein erstes Buch ganz über das Thema Berufung geschrieben und ich fühlte mich lange nicht wie eine Berufene. Das war ein absoluter Albtraum. Und Gott nutzt aber jetzt meine Situation. Ich habe früher Hochzeiten dekoriert. Und auf einmal finde ich mich bei einer Kinderbeerdigung und darf diese Kinderbeerdigung leiten und durchführen und diese Familien begleiten. Auf einmal nutzt er meine Geschichte, um Hoffnung den Menschen zu geben, die Gott noch nicht kennen. Gott weiß, was er dir zumuten kann und darüber hinaus gebraucht er auch genau das. Und der Abschluss des Verses, wir sind bei Punkt 3, ihr Lieben. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Gottes Treue eröffnet einen Ausweg. Der Vers endet nicht bei dem Punkt, dass wir Herausforderungen erleben, dass wir Prüfungen irgendwie überstehen müssen, sondern er endet mit der Hoffnung, dass Gott uns einen Weg zeigen wird, auf dem wir laufen dürfen und bestehen werden. Bedeutet, er verspricht dir und mir einen Ausweg, einen tragbaren Weg für unsere Situation. Er schafft einen Ausweg. Es ist keine Sackgasse in deinem Leben. Es ist auch nicht das Ende von deinem Leben. Deine Ehe ist keine Sackgasse. Deine finanzielle Herausforderung ist keine Sackgasse. Deine Krankheit ist keine Sackgasse, sondern er schafft einen Ausweg. Und manchmal ist dieser neue Ausweg ein neues Denken. Manchmal sind es Menschen an unserer Seite. Manchmal die fehlende Geduld. Manchmal einfach die Entscheidung, ich stehe wieder auf und ich gehe wieder in diesen neuen Tag. Gottes Treue zeigt sich darin, dass er mitgeht. Dass er trägt, dass er uns durchhält, wo wir denken, wir halten das selbst nicht mehr aus. Und ich habe erlebt, sei es diese Entscheidung getroffen, ob Gott wirklich an erster Stelle zu stellen. Nicht mehr mein Medizinstudium, nicht mehr meine Anerkennung, nicht mehr, wie ich nach außen wirke, sondern Gott an erster Stelle zu stellen, war für mich in vielen Situationen mein Ausweg, auf ihn zu schauen. Doch ich will euch einen ganz praktischen Ausweg heute Morgen noch mitgeben, der mich befähigt hat, diese Jahre zu überstehen. Und das ist der Grund, warum wir heute hier zusammengekommen sind. Wisst ihr, welchen Ausweg ich besonders geschätzt habe in dieser Herausforderung? Ich hatte Zeiten, in der konnte ich nicht beten. Ich hatte Zeiten, wo ich nicht mehr wusste, ob wir den neuen Tag erleben werden. Zeiten, wo ich wirklich dachte, ich muss mein Kind, meinen Mann loslassen. Und mir fehlten die Worte, mir fehlte. Ich saß da teilweise wie so ein nasser Sack und ich wusste weder vor noch zurück. Und weil welcher Weg für mich ein absoluter Segen war, war die Gemeinschaft von Christen, war meine Gemeinde. Ich bin viel in dem Thema Berufung unterwegs und wenn du die Bibel liest, sagt Gott, hey, wir sind dazu berufen, in Gemeinschaft mit ihm zu sein und wir sind dazu berufen, gemeinsam unterwegs zu sein. Du bist nicht dazu geschaffen, allein durch dieses Leben zu gehen, irgendwie dich selbst hier durchzukämpfen. Denn ich habe im Krankenhaus erlebt, dass der Teufel mir immer wieder sagt, ist Gott wirklich gut? Gott sagt, er liebt dich, aber schau dir deine Situation an. Meinst du nicht, es ist Zeit, Gott anzuklagen und einen anderen Weg einzuschlagen? Und ich möchte euch zum Abschluss ein Bild mitgeben. Ich habe im Krankenhaus mit meinem Sohn viele Tierdokus gesehen. Kann euch alles über Tiere erzählen, alles. Wir waren jetzt letztens in Thailand. Ich kann euch alles über Schlangen erzählen, alles. Und was mich fasziniert hat, war das eine Bild von einer Gnuherde oder Büffelherde. Wann fallen wir? Wann drehen sich unsere Gedanken in der Finsternis? Wann überrollt uns die Dunkelheit? Meistens dann, wenn wir einsam sind, wenn wir isoliert sind. Stellt euch eine Büffelherde vor. Und dann gibt es die Löwen. Und wie gehen die Löwen auf Jagd? Die Löweninnen gehen los. Natürlich. Der Mann darf schlafen und warten, darf aber als erstes fressen. Auf jeden Fall, die Löwinnen gehen los. Und die Löwinnen würden niemals in eine Herde einfach reinlaufen. Niemals, weil sie wissen, ein Hufschlag und sie sind tot. Also was machen die Löwinnen? Sie schauen sich die Herde an und sie suchen das kranke, das zweifelnde Tier in unserem Fall, das kleine, das schwache, das alte Tier raus. Dann versuchen sie, dieses Tier von der Herde zu isolieren, um es dann zu töten. Was macht die Herde? Die Herde nimmt die Kranken, die Schwachen, die Zweifelnden, die Ronja in die Mitte und die starken Gnu stellen sich außen rum. Kommt der Löwe, die geben sowas von Hufschlag und sie können den Löwen besiegen. Wir haben den Auftrag, genau das zu tun in unserer Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob ich heute hier stehen würde, hätte ich diese Gemeinschaft der Christen nicht, hätte ich meine Gemeinde nicht gehabt, die mich in diesen Zeiten für Jahre in die Mitte gestellt haben und gesagt, Ronja, und wir tragen dich dadurch und wir beten für dich und wir bleiben. Wir sind dazu berufen, diese Gnu-Herde zu sein. Und wir haben eine reale Chance. Mit unserem Gott können wir in dieser Welt bestehen. Und darüber hinaus verspricht uns Gott eine unglaubliche Perspektive, die Perspektive Ewigkeit. Das ist unser neuestes Buch, habe ich mit meinem Mann zusammen geschrieben. Maria auch nie wieder. Das ist unsere größte Ehekrise überhaupt. Wir arbeiten sehr unterschiedlich. Gott ist treu. Halte durch. Geh in eine Gnuherde, halte durch. Es lohnt sich, dran zu bleiben, weil es kommt eine Zeit, in der wir laufen werden, in der wir gesund werden, in der wir einfach mit Gott zusammen sein werden. Und wie gesagt, wir haben vor 5 Jahren unseren Sohn transplantiert und das war eine harte Zeit. Und Gott hat aber immer wieder mir diese Kraft gegeben. Und wisst ihr, ich brauche diese Kraft heute immer noch, jeden Tag neu. Ich brauche jeden Tag neu diese Perspektive Ewigkeit, dass ich noch ein bisschen durchhalten muss. Mein Sohn ist offiziell gesund, hat jetzt das Augenlicht verloren aufgrund der Nachfolge von der Therapie. Und es macht mich immer wieder fertig, wie unfair diese Welt ist. Und ich merke, ich schaff's gar nicht ohne Gott. Wie soll ich in dieser Welt bestehen? Wir haben eine Autowerkstatt, also wir sind selbstständig. Wir wollen immer Kirche bauen und haben vor 5 Jahren eine Autowerkstatt übernommen. Das ist fast genauso wie eine Kirche. Wir haben 12 Angestellte und wir versuchen, unser Christsein dort zu leben. Und wisst ihr, wir lieben Autos. Wir lieben, schöne Autos zu fahren. Das heißt nicht, dass wir immer schöne Autos gefahren sind. Ich habe immer die kaputtesten, explodierenden Plattenautos gefahren. Weil Mann, ich musste im 3. Gang anfahren. Ich habe schon alles erlebt. Mittlerweile fahre ich ein Auto, was fährt. Wir haben eine Autowerkstatt. Ja, wir lieben Autofahren. Und ich weiß, jeden Morgen neu wird mir klar, mein Kind wird niemals Auto fahren. Und es tut mir weh. Ich sage, Gott, schenk mir die Kraft, diese Situation zu bewältigen. Gib mir die Kraft, nicht aufzuhören, an dich zu glauben und an dich festzuhalten. Gott schafft einen Ausweg. Gott ist treu und er steht zu seinen Zusagen, wenn er sagt, Ronja, ich gebe dir die Kraft und wird dir das auch tun. Und das wird auch in deinem Leben tun. Wir haben einen treuen Gott. Wir haben eine unglaubliche Perspektive. Und das ist etwas, was ich nie mehr loslassen will in meinem Leben. Er befähigt mich zu lieben, er befähigt mich zu vergeben, er befähigt mich, gnädig mit meinem Nächsten zu sein und er steht zu seinen Zusagen, weil ich das Recht habe, sein Kind zu sein. Und wir wollen jetzt gleich vom Chor ein Lied hören, das hat den Titel Wir sind Kinder Gottes. Was für ein Privileg, einen Vater zu haben, der mich sieht, der mich liebt und der mich da durchbringt. Und ich möchte zum Abschluss beten und ich wünsche dir so sehr, dass du diesen Gott ganz persönlich kennenlernst. Ich bin 20 Jahre Christ gewesen, ohne Gott wirklich zu kennen. Und ich kenne ihn jetzt und ich denke mir, come on Welt, du wirst mich nicht von diesem Gott wegbringen, weil er ist viel zu würdig, ist viel zu groß und er ist alles in meinem Leben. Und Herr Jesus, ich bete für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, dass er wissen darf, dass du treu bist, dass du jede einzelne Situation kennst und dass du auch unser Herz kennst und dir nichts zu groß, nichts zu schwer, nichts zu verkorkst ist, sondern dass du dich zu uns stellst, ein Ja für jeden Einzelnen von uns hast. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, Jesus, dass du uns Kraft gibst für das, wo wir gerade drin stehen, wo wir vielleicht denken, dass uns das zerbricht. Ich danke dir, Gott, dass du trotzdem ein Gott bist, der Wunder tut, dass du immer noch das heute tun kannst. Und Herr Jesus, wir beten heute wieder neu, dass wir das erleben. Und ich will daran immer festhalten, dass du das tun kannst. Aber selbst wenn du es nicht tust, Gott, bist du würdig, bist du der, der über allem steht, und werde ich dir folgen, egal was es kostet. Weil das, was mich erwartet, ist der Siegespreis. Das ist meine größte Hoffnung. Amen.
Das war On Air, zwischen Himmel und Alltag. Du möchtest Kirche live erleben? Dann komm gern vorbei, sonntags in der Kreuzkirche Remels. Mehr Infos findest du unter www.kreuzkirche-remels.de. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.